Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zwei Mann Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Wir sind zurück.
Willkommen zur zweiten Runde.
Und die ist, also wir möchten uns einmal auch für diese Einladung nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Auch bei der Stadtsparkasse Sieke, vielen, vielen Dank. Wir haben gerade hier in der Pause kurz gesagt, wie toll wir hier von allen behandelt werden, wie nett alles ist. Also vielen, vielen Dank.
Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl in Sieke. Ja.
Ich hatte ja schon zweimal die Ehre, hier lesen zu dürfen in der Stadtbibliothek Sieke. Da habe ich einen ziemlich guten Typen kennengelernt, der als erster Mensch eine Bezeichnung für das, was er macht, was länger ist als irgendeine Visitenkarte sonst. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek Sieke und er heißt Ulrich Hoferichter. Es ist mir jedes Mal eine Freude, mit ihm zu kommunizieren. Wir haben das alles im Vorfeld vorbereitet und wir haben geschrieben. Wir gehen immer noch vorher zusammen essen und es ist einfach toll hier. Und ich habe auch einige Gesichter wiedererkannt von den Lesungen hier. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt schon über Bücher sprechen und wir werden ja auch Sie gleich nochmal fragen, gibt es Bücher, die Sie vielleicht empfehlen wollen? Wollen wir natürlich.
Ich bin schon sehr gespannt, wir da für Tipps kriegen.
Und jetzt sind wir gespannt, was Ulrich Hoferichter, wir haben ihn nämlich überredet, dass er auch einen Tipp mitbringt. Hast du Zeit und Lust, Ulrich?
Das trifft mich jetzt etwas unvorbereitet.
Natürlich.
Aber glücklicherweise habe ich zufällig ein Buch dabei.
Ja. Sicherheitshalber noch ein Mikrofon. Und
was man so alles in der Tasche hat.
Du bist der erste Gast, den
ja, ich also ich fühle mich auch echt, und das ist ehrlich gesagt, geehrt und ich freue mich riesig, heute mit dabei zu sein.
Toll. Du bist ja ein Lehrer im Ruhestand.
Ja.
Du hast Mathematik und Deutsch.
Ja.
Das finde ich interessant. Wie hast du deinen Schülern Literatur nahegebracht? Bei uns war das eher ein bisschen schwierig, fand ich. Wie hast du das gemacht, dass die Schüler gesagt haben, wow, das muss ich lesen und ich werde auch weiter Bücher lesen?
Das schafft man nicht bei allen Schülerinnen und Schülern. Das ist unmöglich, aber eine Möglichkeit ist sicherlich, dass man versucht, Literatur zu finden, die an den Erfahrungshorizont der Schülerinnen und Schüler anknüpft und das leidige Thema Interpretation, was will der Lehrer hören, das hat sich sicherlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren schon gewaltig geändert. Es geht nicht mehr darum, die Interpretation zu finden, die irgendwo in einer Fachliteratur steht, sondern man muss als Lehrender bedenken, wenn man korrigiert, das sind Schülerinnen und Schüler, die vielleicht 16 Jahre alt sind, 14, 16, 18 höchstens, und die haben einen ganz anderen Erfahrungs- und Lesehorizont als wir Lehrer. Und da kann man nicht mit den Voraussetzungen rangehen von einem Menschen, der weiß der Geier, wie viele Romane schon gelesen hat oder so etwas, sondern es geht darum, dass sie ihre Sichtweise darstellen, die widerspruchsfrei sein muss, die belegbar ist an dem Roman oder an dem Text, den sie lesen, dass sie ihre Meinung mit Zitaten begründen können, dann ist das in Ordnung. Und wenn das dann auch sprachlich einigermaßen sauber formuliert ist, dann ist man auch als Lehrer mehr als zufrieden.
Wir mussten uns ja alle durch die Reklamsammlung quälen in der Schule, ne?
Ich bin traumatisiert, wenn ich Reklamhefte schon sehe.
Ich habe die alle sogar noch.
Echt?
Ja, ich habe die alle, weil ich so ein Messi bin, was Bücher angeht. Da sind ja einige, wo ich hinterher echt dankbar war, dass ich die lesen durfte. Das hätte ich ohne die Schule nicht getan.
Das ist
und
richtig.
Und einige, wo ich mich gefragt habe, warum musste ich das jetzt lesen? Ja. Nenn uns doch mal ein Buch, was man lesen muss, was man nicht freiwillig gelesen hätte, und eins, was man lesen musste, was man aber nicht lesen musste eigentlich. Für sich selbst.
Also, wenn wir mal so beim typischen oder doch häufig gewählten Schulwerken, finde ich Die Physiker von Dürrenmatt. Ist immer ein Werk, was sich zu lesen lohnt.
Sagst du es als Mathelehrer oder aus literarischer Sicht?
Eine feine Frage. Ja, ein Kollege, als ich an der Schule anfing, hatte schon gleich gesagt, mit der Kombination wirst du schizophren. Ich habe gesagt, wenn er beobachtet, dass ich durch zwei Türen gleichzeitig gehe, soll er mir Bescheid sagen. Aber war kein Problem. Nee, also das sage ich jetzt als Deutschlehrer.
Ja.
Eindeutig. Und was man nicht unbedingt lesen muss, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit Wojciech.
Ja.
Es mag nicht sein, dass ich da alleine stehe und vielleicht trete ich jetzt jemandem auf den Schlips, aber es hat mir nicht gefallen. Dafür
ist ja dieser Podcast da.
Ja. Also, wie fandst du als Mathelehrer, als einer, der so ein bisschen Zugang zu dem Thema hat, das Buch Die Vermessung der Welt? Da ging es ja um Gauss.
Ja, also ich habe das gerne gelesen.
Ja, ich auch.
Das unheimlich spannend. Das Biografische, viele Informationen, die man auch als Mathelehrer oder so gar nicht kannte, seine Entwicklung, seinen Werdegang, ich fand das unheimlich spannend.
Ja. Die Vermessung der Welt war ja ein großer Erfolg, habt ihr alle gelesen, ne? Wahrscheinlich.
Natürlich. Mehrfaches Nicken, ja.
Mehrfaches Nicken. Jetzt bist du ja hier als Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek Sieke und KKG. Bist du ja ständig in Kontakt mit Autoren, Autorinnen und Autoren.
Schriftsteller hautnah.
Sag mal, wie sind die denn so privat?
Schwierig. Nein.
Ist das wirklich so?
Ach was. Ich habe bis jetzt wirklich positive Erfahrungen gemacht.
Ja.
Es gab nie Schwierigkeiten. Das, was versprochen wurde, wurde eingehalten. Die kamen vorbereitet zu den Lesungen. Und ich meine, dass bis jetzt von den Lesungen, die ich organisiert habe, keine dabei, wo man sagen würde, naja, das musste nicht sein oder das war gruselig. Und als Menschen mit dem Hintergrund Schriftsteller finde ich die unheimlich interessant. Denn die haben viel zu erzählen.
Jetzt haben wir schon mitbekommen, viele Schriftsteller kennengelernt inzwischen, viel in der Literatur selber auch unterwegs gewesen, weil du eben halt Deutschlehrer warst. Da musst du doch jetzt einen mega heißen Tipp hier für uns haben. Was muss man lesen? Was hast du gerade gelesen? Was ist ein super Buch?
Ich habe gerade gelesen ein Buch von Jo Browning Rowe. Es ist eine Schriftstellerin, die aus einer Bestatterfamilie stammt. Und das ist nicht unerheblich. Das ist sogar für den weiteren Verlauf oder für die Handlung des Romans von großer Bedeutung. Der Roman spielt in Birmingham in den 60er, Anfang der 70er Jahre. Es geht um eine Zeitspanne letztlich so von 12 Jahren, würde ich sagen. Und wir lernen die Hauptperson William kennen. Es ist ein aufgeweckter Junge, der zwei große Fähigkeiten hat. Er singt ausnehmend gut, hervorragenden Knabensopran. Und er interessiert sich für den Beruf des Bestatters. Und in England zu den 60er Jahren gab es noch eine besondere Form des Bestatters, den Einbalsamierer. Das konnte man an einer Hochschule lernen und studieren geradezu. Sein Vater war sehr, sehr jung gestorben. Dann spielt der erste Handlungsstrang da eine Rolle. Bei der Trauerfeier wird das Miserere gespielt und von Allegri. Und er hört das Solo in diesem Musikstück und ist zu Tränen gerührt als Fünfjähriger. Und dieses Stück verfolgt ihn. Und er hat das große Glück, dass er in Cambridge in den Chor kommt, ins Internat, in das Musikinternat dort, und sogar die Chance hat, dieses Solo singen zu dürfen. Ob er das zum Schluss singt oder nicht, das werde ich hier natürlich nicht verraten. Ob es ein Erfolg wird, bleibt offen bitte. Aber es war hart an der Grenze, dass das klappt. Denn als...
Okay.
Ja, nun, man sollte nicht jedes Wort glauben, du gleich... Als Lehrer kann man auch Wahrheiten und Inhalte differenzierter darstellen. Lassen Sie sich überraschen. Ich habe nichts verraten, verspreche ich. Und nein, es stand einmal auf der Kippe. Sein Direktor der Schule war empört über sein Verhalten. Was haben die Jungs gemacht? Das muss 1968 gewesen sein. Knabeninternat, sie sind nackt über die Betten gesprungen von einem zum anderen. Und das war der Grund, dass ein Disziplinarverfahren anhängig war und der Direktor wollte ihm dieses Solo streichen und nur die Intervention des Musiklehrers, des Dirigenten hat es bewirkt, dass er doch singen durfte. Nun gut, nach dem Tod seines Vaters...
Aber das viele Koks hat die Stimme ruiniert.
Nee.
Ach so.
Vater war, wie gesagt, früh gestorben.
Ja.
Und sein Onkel hat sich seiner angenommen und der lebte mit einem Mann zusammen, eben wie gesagt, 66er Jahre in England, ja. Nicht so ganz selbstverständlich.
Ja.
Und wenn man dann sieht, dass er schon mit 14 Jahren beim Einbalsamieren geholfen hat und ein unglaubliches Händchen hatte für Frisuren und Schminken der Gesichter der Toten, dann könnte man meinen, homosexuell, nein, absolut nicht. Als im Internat sein bester Freund sich ihm einmal so ein bisschen nähert, ist er entsetzt und das droht die Freundschaft zu zerbrechen. Aber er beendet dieses Seminar, er kriegt den besten Abschluss, der je an dieser Hochschule erzielt worden ist. Und in dieser Feierstunde, dem großen Ball, der Einbalsamierer, klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber so.
Ja, in der Tat.
Und jetzt war das der letzte witzige Moment für eine Zeit, platzt eine fürchterliche Nachricht, 66 in Wales. Ich weiß nicht, ob sich die Älteren daran erinnern, ich wusste es nicht mehr. Ein furchtbares Unglück, eine Abraumhalde nach 3 Wochen Regen ist in sich zusammengesackt und den Abhang runter und hat eine Grundschule begraben unter sich. 116 Kinder und 28 Erwachsene sind gestorben. Diese Szene ist verarbeitet in The Crown, 3. Staffel, 1. Folge. Und das ist wirklich passiert, ja. Das ist ganz schreckliches Unglück gewesen. Und in dieser Veranstaltung wurde angefragt, wir brauchen dringend Personen, die helfen bei der Rettung, Einbalsamierung, bei der Rettung der Leichen. Und er ist sofort bereit, fährt noch in der Nacht nach Wales, nach Aberfane, da war dieses Unglück, und arbeitet da rund um die Uhr, kann man sagen, kriegt Hilfe von einer älteren Frau, die nicht Bestatterin ist, aber unheimlich tatkräftig und anpacken kann. Und es sind über 60 Seiten diese Situation so unglaublich beschrieben, nicht reißerisch oder so etwas, sondern das geht so unter die Haut, wenn er dann nur aus dem Haus rausgeht, ein Wäschestück hochhält und dann fragt, ob irgendjemand das erkennt, dass das zu irgendeinem der Kinder, Mädchen oder Jungs gehört. Das ist hart. Und so könnt ihr euch vorstellen oder können Sie sich vorstellen, das macht einen tiefen Eindruck und das bleibt bis Albträume später nach, noch lange danach. Und so ist auch die Freundschaft zu Gloria, die er während des Praktikums bei einem befreundeten Ehepaar kennengelernt hat, auch Bestatter, während seines Praktikums, sehr, sehr schwierig, denn er möchte keine Kinder haben, weil ihn das so verfolgt. Und wie sich das dann auflöst, ist auch interessant, denn auch hier spielt wieder die Musik eine Rolle. Der Klang der Erinnerung muss ja irgendwo einen Grund haben. In der Halle, als er da tätig ist, singt er ein altes walisisches Volkslied, ein ganz trauriges Liebeslied, Mayfenwy. Ich habe es wahrscheinlich gälisch und walisisch falsch ausgesprochen, aber das rührt die anderen alle so sehr und dieses Lied spielt auch im weiteren Verlauf noch eine ganz, ganz entscheidende Rolle und bringt ihn letztlich dann doch auf einen Weg, dass er mit der Situation und den ganzen Erinnerungen fertig wird und umgehen kann. Wahnsinn. Ein tolles Buch, wunderbar geschrieben, toll übersetzt. Also ich war hin und weg und es hat mich tief bewegt.
Aber das ist auch echt packend erzählt. Vielen Dank.
Danke, ja. Echt,
also. Wir hatten ja am Anfang gesagt, vielleicht gibt es auch von euch und Ihnen Tipps. Lohnt es sich mit diesem Mikro? Da ist eine Frau mit einem Buch, richtig? Ich komme mal zu Ihnen. Ja, oder möchtest du es machen?
Nein, nein.
Ne? Okay.
Ich bin froh, wenn ich sitze.
Der Pfoten. Gibt es jemanden, der ein Büchertipp hat, der gerne... Ja, bitteschön.
Also ich habe noch ein ganz tolles Buch gelesen in der letzten Zeit von Alex Capus, Susanna. Alex Capus ist ein ganz toller Geschichtenerzähler. Er beschreibt, oder dieses Buch spielt im 19. Jahrhundert. Und diese Susanna Fesch, das ist, ist die Lebensgeschichte dieser Frau. Und sie hat ein Gemälde gemacht von Sitting Bull, von diesem bekannten Häuptling. Und das hängt noch im Nationalmuseum in Dakota. Und der Alex Capus hat darum die Lebensgeschichte sozusagen von dieser Frau erfunden oder geschrieben. Es fängt an, sie ist ein 5-jähriges Mädchen und ist ja so ganz anders als die anderen Kinder, ganz selbstbewusst und hat noch 3 ältere Brüder und wächst auf in Basel am Rhein. Und es gibt so ein Erlebnis am Anfang, da kommt, so wie man es hier vom Nikolaus her kennt, was das ist, so eine Tradition, ein wilder Mann auf einem Floß am rein und sie geht wie alle anderen Jungs auch auf ihn zu und er möchte an Land und sie fällt hin, er hebt sie auf, will sie nur aufheben und sie wehrt sich derart, dass sie ihm so mit dem Finger ins Auge sticht durch diese Maske durch. Und ja, aber sie wehrt sich so von Anfang an, es zeigt so ihren Charakter. Die Mutter ist eigentlich auch ganz ähnlich gestrickt und die Mutter wandert nachher mit diesem Kind nach Amerika aus, in die USA, nach New York und dort erleben sie den Bau der Brooklyn Bridge und die Elektrifizierung und wie die Glühlampen in die Straßen kommen und so weiter. Und diese Susanna hat nachher auch ein Kind und das Leben ist ihr immer irgendwie zu langweilig. Letztendlich fährt sie dann mit diesem Jungen, mit ihrem Sohn nach Dakota, um ein Bild dem Sitting Bull zu übergeben. Es klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es ist eine tolle Geschichte und man kann es nicht wieder außer Hand legen. Super. Ein ganz tolles Buch.
Vielen Dank.
Gerne.
Dankeschön. Applaus. Gibt es sonst noch jemanden, der ein Buch vorstellen möchte? Geht noch irgendwo ein Arm hoch? Ja. Du hast, glaube ich, noch eins, ne? Wir haben auch noch zwei.
Wir haben auch noch jeder ein Buch dabei. Also
Ulrich, du bleibst bei uns und kannst dich gerne einmischen, das sind wir gewohnt.
Genau, ich habe auch noch ein Buch dabei, das ist nicht ganz so dick, das hat gerade mal so, ich glaube, das waren 207 Seiten oder so, also gar nicht so wahnsinnig viel. Ewig Sommer heißt das, ich weiß, ob das Ihnen etwas sagt, ob das jemand schon gelesen hat. Es wurde, die Presse hat sich nur so drauf gestürzt, also nahezu jedes Magazin hat dieses Buch besprochen, ganz im Gegensatz zum Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, hat mich ein bisschen gewundert.
Davon habe ich auch noch nie was gehört.
Ja, also Ewig Sommer heißt dieses Buch von Franziska Gänzler. Es ist ein Debütroman. Es ist ihr erster Roman. Franziska Gänzler hat mal Modedesign studiert, hat das dann wieder aufgegeben, hat dann Malerei studiert und hat dann während des Studiums beschlossen, nein, ich male nicht mehr, ich will nur noch schreiben und hat sich dann für Anglistik eingeschrieben und hat unter anderem auch in Wien studiert und kann immer noch nicht richtig leben von der Schriftstellerei, will es aber unbedingt und arbeitet deshalb als Englischdozentin an der Hochschule in Augsburg. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob Sie Kinder haben, die studieren noch oder so. Also sollten die ihr Studium abbrechen, machen Sie sich keine Sorgen. Im Zweifel wird es ein Schriftsteller.
Das macht Mut.
Das Buch handelt davon, und deshalb wurde es wahrscheinlich auch so häufig besprochen, weil es gerade sehr viele aktuelle Themen abdeckt. Und das ist hier sehr, sehr extrem. Es geht zum einen, spielt die Klimakatastrophe eine große Rolle, also diese Waldbrände. Es geht um eine Frau, die ein kleines Hotel leitet. Das hat sie von ihrem Großvater übernommen. Dieses Hotel befindet sich in dem Fantasieort Bad Heim. Das ist irgendwo in Bayern. Die nächste größere Stadt ist München. Und sie betreibt also das Hotel mitten in diesem Klimakatastrophengebiet. Also es brennt, um sie herum brennen die Wälder. Das hat vor 5, 6 Jahren schon angefangen, wurde immer schlimmer, also Klimakatastrophe. Und auf der anderen Seite handelt das aber auch, sie bekommt dennoch 2 Gäste. Sie darf eigentlich keinen mehr beherbergen wegen dieser Situation. Eine Frau kommt eines Tages, beziehungsweise damit fängt das Buch an, eine Frau und ihre Tochter, die ist so 3, 4 Jahre alt, die stehen plötzlich bei ihr in der Halle und suchen eine Übernachtungsmöglichkeit. Da fragt man sich dann gleich, was ist da los? Also die alleinstehende Frau mit einer kleinen Tochter, was ist da denn jetzt, was ist da denn die Geschichte? Die Hotelbesitzerin hat eine beste Freundin und die sagt sofort, die ist von ihrem Mann abgehauen. Da stimmt irgendwas nicht, wahrscheinlich Gewalt in der Ehe oder sonst irgendwie was. Das ist dieser Spannungsbogen und man denkt als Leser auch sofort, ja genau, das ist bestimmt genau der Grund. Was ist da wirklich los? Und es gibt dann, und die Autorin macht das sehr geschickt, also auf der einen Seite dieser Spannungsbogen, was ist da los mit dieser Frau, was ist der Hintergrund? Und dann, die beiden kommen sich näher. Und man fragt sich auch, okay, kommen die irgendwie noch zusammen? Wie nähern die sich denn da jetzt an? Auch gerade ein sehr großes aktuelles Thema, gleichgeschlechtliche Liebe, ja. Deshalb, dass all diese Themen deckt dieses Buch ab. Und dieser Gedanke, dieser Mann, dieser Ehemann, vor dem sie offenbar die Flucht ergreift, der hat sie bestimmt mal verprügelt, weil es gibt ja so eine Szene, da unterhalten sich die beiden. Und diese Frau, ihr Gast, fängt so an zu lachen Und dabei wird sichtbar, dass der eine Schneidezahn, da ist irgendwas abgebrochen, der ist so ein bisschen kürzer als der andere. Und das hatte sie vorher immer irgendwie so verdeckt, das hat sie kaschiert. Und da kommt einem sofort in den Sinn, ja genau, also die flieht vor ihrem Mann. Und dann geht das so los und der ruft dann auch bei ihr an. Das erinnert so ein bisschen an diese ganzen Thriller, wo genau das immer thematisiert ist. Ne? Der Mann findet sie immer irgendwie. Und wir haben es dann plötzlich zu tun mit einem Mann, der hinter ihr her recherchiert. Und er unterhält sich also mit der Hotelbesitzerin das erste Mal. Und diese Hotelbesitzerin, also er fragt so, Mensch, kann es sein, dass Sie sind das einzige Hotel, was noch offen hat und so. Und wenn ich jetzt zu Ihnen kommen möchte, kann ich denn da ein Zimmer bekommen? Und sie blockt das sofort ab. Und kurze Zeit später ruft er wieder an und gibt dann zu erkennen, warum er anruft, weil er sucht seine Frau und seine Tochter. Und hier mal ganz ehrlich, hier, das ist eigentlich ist das Kindesentführung. Und ich möchte, dass meine Frau und meine Tochter wieder zu mir zurückkommen. Ja, also in diesem Gemengelage spielt also dieses Buch Ewig Sommer.
Rauf und ewig Sonne aufgrund der Klima,
aufgrund der Klimakatastrophe, genau. Ja, man ist schon im Oktober, es ist immer noch so heiß. Alle warten, dass es endlich regnet. Alle warten darauf, endlich wieder die klare Herbstluft. Die ist ja gerade in den Bergen so schön. Ne? Das ist also diese Geschichte jetzt mal ganz kurz dargestellt. Wirklich toll, sehr spannend. Die Meinung ging so ein bisschen auseinander. Ich habe eine Beurteilung gefunden, da hat eine geschrieben, ja, das Buch würde ich jetzt nicht nochmal kaufen.
Okay.
Da hab ich so gesagt, hä? Ja, klar, wenn einem das jetzt gefallen hätte, hätte man es natürlich nochmal gekauft, um es zu verschenken. Das machen wir ja manchmal. Ne? Ja, Bücher, die wir toll finden, ja, verschenken wir, dann verschenken sie. Eine andere schrieb irgendwie, oh, ich habe das Buch schon zum dritten Mal gelesen, immer wieder toll, wie vielschichtig das ist und tolle Sprache und so. Ganz tolle Atmosphäre wegen dieser, ne, allein im Hotel. Hat mich auch, kann ich gut nachvollziehen, habe ich auch mal so erlebt, bei Kein und Aber erschienen und der Verlag hat dann auch noch gesagt, wir brennen für dieses Debüt.
Ah.
Tolles Wortspiel.
Was die sich alles so ausdenken.
Kann man machen.
Aber weißt du, weil du das jetzt gerade sagtest, ne, ich habe das schon doppelt gelesen. Hast du jemals ein Buch doppelt gelesen?
Ja, habt ihr?
Ja, lange her.
Vom Winde verweht.
Nee. Ist lange her, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich mal, welches Buch ich zuletzt
habe. Was ich interessant finde dabei, ne?
Ja.
Ich habe immer, wenn man mich nach meinem Lieblingsbuch fragt, dann habe ich jahrelang gesagt, Paul Auster, Leviathan. Ja. Weil das ein Buch über Freundschaft ist, was mich sehr, sehr bewegt hat. Und dann habe ich immer gedacht, du müsstest es eigentlich, weil ich das immer so aus der Überzeugung sage, aber es ist so lange her, dass ich es gelesen habe, dass man es eigentlich nochmal lesen müsste, um nochmal zu gucken. Also sonst könnte man auch Haruki Murakami sagen, 1Q84, was jetzt mein aktuelles Lieblingsbuch immer noch ist eigentlich.
Ja.
Hast du ein Lieblingsbuch eigentlich?
Also Lieblingsbuch ist immer noch, was ich wirklich großartig fand, Gut gegen Nordwind, haben wir ja schon oft drüber gesprochen,
ja.
Eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
Ja.
Ein Buch, was ich wahnsinnig toll fand, Joey Goebel, Vincent. Ich
weiß, ja, das großartig.
Ganz tolle Abrechnung mit unserer kommerziellen Kultur. Wirklich großartig geschrieben, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das zählt auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbüchern und sicherlich auch Martin Suter,
Dunkle Seite des Mondes, ja, großartig.
Was ich aber noch kurz sagen wollte, da bitte ich mal um deine Einschätzung, weil Ewig Sommer ist in einer Erstauflage erschienen von 6.000 Exemplaren, ausverkauft.
Ja.
6.000 Exemplare kommt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel vor. Wie muss
das? Naja, das ist aber auch nicht schlecht.
Was ist so deine Erstauflage gewesen?
Ja, weißt du, das ist jetzt... Selbstverlag, 10 waren es, glaube ich. Nein, nein, also es ist tatsächlich so ein Rechenbeispiel und man bekommt immer so einmal im Jahr als Autor eine Abrechnung und da sieht man, was man jetzt im letzten halben Jahr verkauft hat. Man müsste sich eigentlich hinsetzen oder im Jahr verkauft, müsste sich eigentlich hinsetzen und das mal alles so addieren. Aber ich weiß es bei kleinen Verlagen, also ich bin ja bei keinem besonders großen Verlag, beim Emons Verlag, die ich sehr mag, weil sie so rührig sind und weil es so ein Familienunternehmen ist. Und das ist
ein guter Verlag.
Also ein guter Verlag, die machen gute Krimis, sind übrigens der einzige Verlag, der 2 Lektorendurchgänge macht. Das machen ganz wenig Verlage nur noch, weil sie sich das gar nicht mehr leisten können.
Ja.
Und die sagen grundsätzlich, wir gehen mit 3.000 raus, du warst bei meinem ersten auch. Und wenn die verkauft sind, dann sind wir break-even und dann lohnt es sich für uns alle. Mhm. So, und bei meinem ersten Buch waren es in jedem Fall 3.000 und ich glaube, nachher waren es etwa 5.000. Okay. 4 bis 5.000, ja. Ich habe auch noch eins, und zwar von einer Autorin, die ich bisher nicht kannte. Rachel Kushner. Harte Leute heißt das Buch. Ich habe von dieser Autorin vorher noch nichts gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich lese eigentlich, also es sind 20 Essays. Ich würde normalerweise Essays eher von Leuten lesen, die ich kenne, weil sie immer sehr viel mit der Person selbst zu tun haben. Die interessiert mich erst eigentlich, wenn ich ein paar Bücher von der Autorin in dem Fall gelesen habe. Das war hier nicht so. Ich muss ganz ehrlich, ganz platt sagen, ich finde das Cover von diesem Buch so anziehend und ich finde den Titel Harte Leute so gut, dass ich das unbedingt haben musste. So, und dann habe ich mir das bestellt und gelesen und das auch echt mit Begeisterung getan. Rachel Kushner, wer sie nicht kennt, sie ist etwa mein Jahrgang, ich glaube, sie ist 68 geboren, sie ist mit ihren Eltern 79 aus New York nach San Francisco gezogen, ist eigentlich so ein Kind von Hippie-Eltern, ist so aufgewachsen, erzählt auch in einer Geschichte, in einem Essay in diesem Band, wie sie in der Straße gewohnt hat, wo Oliver Stone damals den Doors-Film gedreht hat. Mhm. Und alle sich so als Hippies verkleidet haben und dann sagt sie an einer Stelle, dass sie das total gehasst hat. Und die Hippies, diese ganze Hippie-Szene und wie die alle waren und so, das fand sie alles ganz furchtbar. Wobei man die ganze Zeit das Gefühl hat, sie ist schon irgendwie auch so ein bisschen Hippie. Und sie kann sich in diese Szene reinführen. Und da hat sie immer mit ihren Freunden diesen Film gestört. Und da hat sie immer nur gehört, wie Oliver Stone gerufen hat, Cut, Cut, Cut. weil sie halt einen unheimlichen Spaß daran hatte. Und diese Essays beginnen mit einem illegalen Motorradrennen. Sie beschreibt eigentlich das, was eher Männer tun würden, wenn sie so ein Buch schreiben. Sie beschreibt Autos und Motorräder. Sie ist sehr leidenschaftliche Bikerin. Das ist mir fremd, muss ich sagen. Und trotzdem begeistert einen das, weil man so denkt, ey, die ist irgendwie echt cool. So. Also so ging mir das ganz ehrlich. Irgendwie eine coole Frau. Und sie nimmt an einem illegalen Motorradrennen teil. Es geht los in der Nähe irgendwo südlich von San Diego, geht mit Baja California, also Mexiko, ziemlich weit in Süden. Ich glaube, es sind 1700 Kilometer, genau. 1700 Kilometer. Und,
aber nicht die Route 66 Zeit, jetzt, ne?
Nee.
Klang so ein bisschen von den Orten.
Nee, es ist noch Highway 1, der ja auch hochgeht bis Seattle, ja, glaube ich, oder noch weiter. Und sie fährt diese Strecke mit allen möglichen anderen Wahnsinnigen in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Die Zeiten, die da genommen werden, sind eigentlich auch so, dass man es nur schaffen kann, wenn man so 180, 190 Sachen fährt über diesen Highway 1. Damit man so mal versteht, wie sie so tickt. Und was ihr da so macht, kann ich das mal erzählen, was ihr da widerfährt. Das Gelände jenseits der Straße war ein flacher, sandiger Graben, was im Rückblick wie unglaubliches Glück erscheint. Auf dem größten Teil der Strecke führt die Straße zwischen zerklüfteten Felsen auf der einen und Meeresklippen auf der anderen Seite entlang oder zwischen großen Steinen auf beiden Seiten. Aber eine so radikale Oberflächenveränderung bei Tempo 210, selbst wenn der neue Untergrund Sand ist, kann nicht folgenlos bleiben. Und als ich vom Asphalt herunterfuhr, katapultierte mich das Motorrad in die Höhe. Meine Erinnerung an dieses Ereignis ist in Bildern zersplittert. Ich sehe den Reifen die Straße verlassen und dann bin ich mitten in der Luft, über dem Motorrad, davon getrennt, hoch über den Instrumenten und dem Lenker. Und als nächstes ist da ein schneller Sturz und ein brutaler, dumpfer Aufprall, wohl mit dem Kopf, wie ich angesichts des enormen Kraters auf der Rückseite meines teuren Rennhelms später ermitteln konnte. Ich werde wieder hochgeschleudert, mein Körper wird auf den Boden geknallt, mit dem Hüftknochen zuerst und dieser vorstehende, verletzbare Knochen fühlt sich an, als wäre er zu einer Tüte Staub geworden. Dann hüpfe ich noch einmal kurz hoch und komme endlich trudelnd zum Liegen. Ich schrie in meinen Helm, gedämpfte Schreie, während der Schmerz in meinen Körper raste. Man hört immer, dass dies der Moment ist, in dem die Endorphine zu wirken beginnen, sodass die Menschen nicht einmal merken, dass sie verletzt sind. Aber ich empfand lebhafte, furchtbare Schmerzen. Und die Szene geht dann weiter, dass sie da eben liegt und beobachtet, wie ihr Motorrad geklaut wird. Das ist in Mexiko und das ist das, was sie im Grunde auch noch viel, viel mehr bewegt als ihre schweren Verletzungen. Das ist eine Seite dieser harten Leute. Also sie beschäftigt sich sehr viel in diesem Buch mit Schriftstellerinnen, mit Malern, die sie beeinflusst haben auf dem Weg, selbst eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Immer wieder kommen gewisse Bilder, gewisse Filme vor und sie beschreibt einfach Stationen ihres Lebens in diesem Buch und dann findet die Frau von Essay zu Essay immer, immer spannender.
Also es geht immer um sie, also es sind ja nicht verschiedene Essays irgendwie aus dieser Zeit, sondern...
Sie erzählt einmal über Marguerite Duras zum Beispiel, also die Autorin, die sie sehr, sehr verehrt, sagt dann, Duras passierten Dinge, die sie nie erlebt hat, wie sie es ausdrückte. Die Geschichten ihres Lebens gäbe es nicht, sagt sie. Der Roman ihres Lebens, den gibt es schon. Das sagt sie halt an einer Stelle und man merkt halt eine große Verehrung für große Autorinnen, Autoren. Deswegen, ja, es ist ein Buch über sie selbst, also was sie erlebt. Aber es ist auch immer eine Reflexion von sich selbst, aber auch immer ein Eintauchen in das Werk von anderen Kollegen, von Künstlern, von großen Künstlern.
Steckt dahinter der Wunsch, selber so zu sein, so zu werden?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil sie das sicherlich anstrebt. Und ich glaube, dass sie in diesem Zwiespalt ist, dass sie auf der einen Seite gerne das wäre, auf der anderen Seite aber irgendwie auch ein Mädchen von der Straße ist, sozusagen. Also ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Es gibt eine wahnsinnig berührende Szene in diesem Buch. Da besucht sie ein Flüchtlingslager in Israel, Shuafat, mitten in Jerusalem. Da beschreibt sie eine Szene, die wirklich unter die Haut geht, finde ich. Sie wird rumgeführt von so einer Art Touristenführer, von jemandem, der ihr zur Seite steht. Sie erlebt dieses Flüchtlingslager und es gibt da eine Gangsterszene. Jeder scheint irgendwie bewaffnet zu sein. Sie ist auch gewarnt im Vorfeld. Und sie fährt dann wieder nach Hause, schreibt diese Geschichte und erfährt dann, dass der sie da rumgeführt hat, da zu Tode gekommen ist. Und sie begegnet da einem Mädchen. Ich lese das mal kurz vor, weil mich das sehr berührt hat. Adels Tochter Mira, die inzwischen aus ihrem Rollstuhl auf das Sofa umgesetzt worden war, rutschte unruhig hin und her. Sie verstand kein Englisch, musste aber still sein und so tun, als hörte sie zu. Ich lächelte sie immer wieder an und sie erwiderte mein Lächeln. Ich wollte ihr unbedingt etwas geben, ihr irgendetwas versprechen. Es ist sehr schwierig, ein Kind zu sehen, das so enorm gelitten hat. Im Grunde ist es unerträglich. Ich sollte ihr meinen Ring geben, dachte ich. Doch dann sah ich, dass er niemals auf ihre Finger passen würde, die trotz ihres jugendlichen Alters stark geschwollen und breit waren. Ihre Entwicklung war seit dem Feuer gehemmt, weil ihre Knochen nicht richtig wachsen konnten. Dann gebe ich ihr meine Ohrringe, dachte ich als nächstes, bis ich sah, dass ihre Ohren bei dem Feuer verbrannt waren. Ich kam mir obszön vor. Ich saß da und lächelte, als könnten meine zu großen Zähne eine schützende Fiktion zu diesem armen Kind hinüberbeamen, uns beide blind für die Wahrheit machen, dass keine oberflächliche Geste oder läppische Großzügigkeit irgendeine anhaltende Veränderung bewirken könnte und dass ihr Leben schwer sein würde. Das ist ein Kapitel, das ist wirklich hart. Ich habe auch gegoogelt, es gibt dieses Flüchtlingslager, das ist auch immer noch aktiv, es ist völlig übervölkert. Das ist so also eine der ernsten Seiten. Es gibt auch komische Essays in diesem Buch. Das von Oliver Stone hatte ich schon erzählt. Sie liest dann auch Bücher, wo man sich so fragt, oh Gott, warum liest denn die Frau das? Sie liest einen Western zum Beispiel über 1086 Seiten, mehrere Bände. Und ihr Fazit ist, das finde ich irgendwie lustig, sie sagt dann aber, allgemein reden die Frauen noch weniger als die Cowboys und wir befinden uns nie in ihrem Kopf. Als ich die Bücher noch einmal las, wurde mir klar, dass ich ganz selbstverständlich die Perspektive der männlichen Charaktere übernommen hatte, denn dort ist in den Büchern die Subjektivität angesiedelt. Selbst wenn die Männer nicht viel von ihrem Innenleben offenbaren, nehmen wir, während sie ringen, ihren Blinkwinkeln ein und das Ringen ist in diesen Bildern der wesentliche Daseinszustand. Und sie macht sich halt über dieses ganze Macho-Getue, über diese Western-Helden. Ich kann auch mit Western überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, hast du Western geguckt früher? So?
Nee, total also, überhaupt nicht.
Das ist,
Krimis gerne.
Ja, aber ja, ja. Keine Western. Sie arbeitet dann lange als eine Frau in einer Bar. Sie ist ein riesen Musikfan. Natürlich ist sie das. Ne? Das erzählt auch San Francisco und diese Hippie-Szene, in der sie da aufwächst. und sie arbeitet in einer Bar. Da treten jeden Abend irgendwelche Stars auf. Es gibt dann einen geheimen Gig, wo die Rolling Stones auftreten, was vorher aber niemand wusste, was sich dann aber doch schnell rumgesprochen hatte. Und jeder dieser Barmädchen ist einem der Stones zugeteilt. Sie natürlich Keith Richards. Der trinkt zwei Flaschen Jack Daniels. Das beeindruckt sie total, weil der immer noch reden kann. Auch solche Szenen sind lustig. Es tritt auch einmal die Witwe Courtney Love von Kurt Cobain auf. Kurze Passage, weil sie auch kein Blatt vom Mund nimmt. Sie sagt, 7 und 8 Monate nachdem Kurt Cobain gestorben war, spielte Courtney Love's Band Hole im Fillmore. Da hat sie gearbeitet, Fillmore West, ziemlich berühmter Laden. Sein Tod war eine noch nicht verheilte Wunde. Love kam auf die Bühne und zeigte auf Leute im Publikum, mit denen sie mal zusammen gewesen war oder schlechten Sex gehabt hatte, und beschrieb übers Mikro deren diverse Mängel. Mitten im Set hörte sie auf zu spielen, schaute zur Beleuchtung hoch wie zum Himmel, was eine peinliche Spannung im Publikum erzeugte, das ganz still war. Sie schrie, komm zurück. Die Reaktion war Stirnrunzeln und Schulterzucken. Niemand schien von ihrer Theatralik berührt. Also sie ist, sie hasst auch Jerry Garcia von Grateful Dead, der da mehrmals spielt. Sie findet den ganz schrecklich und findet das auch als harte Arbeit an Abend mit Grateful Dead zu ertragen. Aber auch andere, also Nick Cave tritt da auch auf, den findet sie ganz, ganz toll, der ein wahnsinniges Szenario macht. Da muss vorher Barry White laufen, erzählt sie. Und dann spielt die Band von Nick Cave, spielt dann mit Barry White, was ja total, total weit von dem ist, entfernt ist, was der sonst macht. Und dann beginnt Nick Cave zu singen und natürlich in dem Moment wird es dann ein Nick Cave-Song. Und sie ist ein Riesenfan, Tom Waits ist da auch aufgetreten unter anderem. Und das sind für sie natürlich, wie für mich im Übrigen auch, gerade diese beiden letzteren, große, große Künstler. Und das ist alles Inspiration von ihr. Und das letzte Essay in diesem Buch heißt dann eben auch Harte Leute. Und da sind einfach wahnsinnig tolle, tolle Passagen drin. Und sie schreibt hier an einer Stelle, so verbringe ich viele Stunden, aber mit mir selbst als Kamera, die in die unwiederbringlichen Szenen zurückschwenkt. Ich bin nicht mehr mit Geborenwerden beschäftigt, aber es ist schon gut. Der Katalog der Höhen und Tiefen eines Lebens beschenkt mich täglich neu. Insbesondere dann, wenn ich etwas tun kann, das alles von mir mit einbezieht, auf Gedeih und Verderb. Das ist es, was Schreiben leistet. All das Material, die Erinnerungen, es beginnt Fragen zu beantworten, es legt Zeugnis ab, es spricht. Also das finde ich als Selbstautor toll. Sie sagt am Ende noch, auch das ist nur ein kurzer Absatz, aber das fand ich auch ganz toll. Ich war das schwache Glied, der Geist, der immer ein wenig auf Abstand blieb, mich selbst und andere beobachtend, die Ereignisse ihres und meines Lebens in mich aufnehmend. Hart zu sein, heißt Dinge von sich abperlen zu lassen, in der Gegenwart zu leben, nicht zu grübeln oder sich Sorgen zu machen. Und auch wenn ich versagte, bis zum Ende dabei blieb, war ein Teil von mir schon früher gegangen. Schriftstellerin zu sein, heißt früher gegangen zu sein, egal wie man nach Hause kommt. Und dann ging ich endgültig, verließ San Francisco. Meine Freunde blieben alle da, aber der Ort prägte mich noch genauso wie sie. Ja, mich hat dieses Buch total begeistert. Ich finde das ganz toll. Und ich glaube, dass durch diese Vielfältigkeit, weil sie eben manchmal diese harten Geschichten erzählt, die dann auch teilweise lustig sind, die auch ein bisschen zynisch sind, dann gibt es todtraurige Geschichten. Also sie erzählt, dann war sie bei einer Lesung von Allen Ginsberg zum Beispiel. Und da hat sie sich wahnsinnig drauf gefreut, weil sie natürlich mit ihren Eltern aus San Francisco mit dieser Beat Poetry aufgewachsen ist. Und sie geht zu einer Lesung von Allen Ginsberg und beobachtet ihn, der liest und liest und liest und hat immer so Zettel und schmeißt die immer dann so weg. Und das ist ein Riesenstapel und der erzählt nie was, der liest einfach und liest und liest. Und sie geht dann so in einer Stunde und empfiehlt dann lieber einen anderen Poeten, den sie besser, von dem ich noch nie was gehört habe. Es ist ein sehr, sehr ehrliches Buch und ich glaube, wenn man Geschichten von ihr gelesen hat, dann weiß man so ein bisschen, warum diese geworden ist. Also ich habe mir das fest vorgenommen, wenn ich das schaffe in unserem Pensum, von der mal ein, zwei Bücher zu lesen, weil ich das eine hochinteressante Person finde. Erschien übrigens im Rowohlt Verlag.
Sieht so ein bisschen aus, das finde ich, das Buch so nach 60er, 70er Jahre. Also ich
genau,
dachte, das liegt schon das ewig bei dir zu Hause rum, ja. So ungefähr.
Ja, ja, sie stimmt. Ja, und dieses Auto, ne, all das ist alles kein Zufall, ne, dass wir dieses alte Auto da sehen. Ja. Sie beschreibt mit einer unheimlichen Begeisterung irgendwelche alten Oldtimer, die dann auch reparieren kann. Und dieser Überbegriff harte Leute, der ist ganz weit gefächert. Also es sind diese harten Leute, die eben in einem Flüchtlingscamp leben. Es sind die harten Leute, die 2 Flaschen Jack Daniels am Abend trinken. Es sind die Motorradfahrer. In dieser Motorradgeschichte kommt auch übrigens raus, dass die ganzen Leute Stück für Stück alle sterben, alle tödliche Unfälle haben. Ja.
Ich könnte noch eine Stunde zuhören.
Dann müssen wir das nächste Mal jeder 4 Bücher machen.
Ja.
Ne, ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass ihr da gewesen seid, dass ihr uns so gut unterhalten habt, spannende Titel vorgestellt habt, eine nette Atmosphäre verbreitet habt und dass ich sicher bin,
dass ihr wiederkommt.
Oh, genau, danke.
Das ich sagen.
Danke. Danke, Katharina. Danke. Hat einen riesen Spaß gemacht.
Ja, war toll. Klasse.
Ihr seid tolle Leute. Harte Leute und tolle Leute.
Harte Leute, ja.
Wir müssen unseren Podcast beenden, wie wir das immer tun. Tschüss.
Macht es gut. Viel Spaß beim Lesen. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
War es eine Freude. Danke.